Hallo und herzlich willkommen zu unserem 11. Walking Dead Live Talk. Wir sprechen heute über Staffel 8, Episode 11. Sie trägt den Titel Flucht nach Hilltop. Und wie immer bin ich nicht allein. Ich habe zwei großartige Talkgäste bei mir. Ich fange an mit Andrea.
Hallo.
Und ja, ich sage es immer wieder gerne, ihr kennt und liebt seine Stimme aus Filmstarts, Sebastian.
Das wissen wir gar nicht, ob sie die lieben, aber hallo.
10 denkwürdigste Momente, wenn ihr die Stimme erkennt, das ist er. Wink nochmal.
Ich weiß gar nicht, ob das meine Kamera ist oder die da.
Ja, heute ist ja alles ein bisschen anders, aber wir freuen uns trotzdem. Zwei Sachen zuerst. Einmal, ja, es wird hier wieder zu Spoiler kommen. Okay, sehr Spoiler-heavy. Alles, was wir hier besprechen, wir gehen sehr detailliert auf diese Episode ein. Seid hiermit gewarnt. Das Video wird auch noch morgen zur Verfügung stehen. Deswegen, falls ihr die Episode nicht gespoilt bekommen wollt, schaut euch das Video morgen an. So einfach ist das. Und eine besondere Nachricht habe ich an The107. Er hat letzte Woche bei uns dieses wunderschöne Walking Dead Malbuch gewonnen. Und sich nie mehr gemeldet. Warum passiert mir das immer nur wieder?
Vielleicht hätte er es genommen, wenn er ein paar Buntstifte dazu gekriegt hätte.
Das können wir einrichten.
Übrigens, Lolic ist schon wieder dabei. Hallo,
hallo.
Treuer Fan, ich sag's dir. Ein Herz für Sebastians Stimme.
So. Danke sehr, danke sehr, danke sehr.
Somit haben wir alles geklärt, wir sind hochmotiviert, wir legen los. Generelle Eindrücke, Leute, wie fandet ihr die Episode? Ich fange heute mit Sebastian an.
Boah, das ist ja was ganz Aufregendes, als wenn das abgesprochen wäre.
Ja, ich weiß auch nicht.
Wie fand ich die Folge? Ich so ein bisschen durchwachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich war, ja, ich weiß nicht, es gab so einige Episoden, die fand ich weniger interessant, diese ganze Sumpfgeschichte. Fand ich jetzt nicht so aufregend, auch so diese Terra-Dwight-Sache, da ging mir Terra ehrlich gesagt so ein bisschen sehr auf den Senkel.
Ein bisschen sehr, ja.
Das ist Sebastian-Sprech mit der coolen Stimme. cool fand ich das mit, wie heißt der, Gabriel und Dr. Carson und sowieso alles, wenn es um Negan geht. Aber ja, wie gesagt, es war so nach allem, was wir bisher gesehen haben, war es mal eine etwas ruhigere Folge, aber dennoch sehr interessant.
Andrea?
Ich habe die Folge gestern Nacht geguckt, nachdem ich abends Annihilation auf Netflix geguckt habe.
Oh ja, den habe ich auch gesehen.
Toller, und der war,
toller Film.
Der war
toller
so
Film.
Fantastisch, dass die...
Über Annihilation können wir noch quatschen. Ich habe ihn noch nicht gesehen und wir werden auch noch über diesen Film reden. Ich bin kein Spoiler.
Aber nachdem ich, Spoiler, er ist unglaublich gut, nachdem ich gestern Annihilation geguckt habe, konnte die Walking Dead-Folge quasi nur verlieren. Aber trotzdem hat sie mich irgendwie berührt und bewegt. Ich fand, wie du schon meintest, die ganze Sumpftruppengeschichte fand ich nicht so spannend. Terra ging mir auch auf den Zeiger. Dann ist mir wieder eingefallen, okay, Dwight hat einfach mal ihre Partnerin einfach so mit dem Pfeil durch den Kopf erschossen. Also es ist durchaus berechtigt, dass sie so ist,
natürlich
wie sie ist.
Natürlich ist es berechtigt, aber so trotzdem...
Trotzdem nervt
komisch.
Sie einen. Ja, das ist, genau. Schon, ist schon interessant. Ich fand es schön, dass die Folge, also dass Rick überhaupt nicht vorkam, dass die Folge quasi mal die anderen Storylines so ein bisschen vorangebracht hat. Dass man endlich mal wieder Maggie gesehen hat, auch wenn sie nichts Spannendes zu tun kriegt, als ständig auf irgendwelches
und
Gepöbel zu reagieren.
Ist sie schwanger oder nicht? Ich habe immer das Gefühl, man sieht...
Sie hat sich den Bauch gehalten.
Ich habe vorhin recherchiert und es ist folgendermaßen, sie ist tatsächlich erst seit ein paar Wochen schwanger. Sie ist, glaube ich, mit der Ende der 6. Staffel schwanger geworden.
Wir sprechen aber von Maggie, nicht von Lauren Cohen, ja?
Was?
Ach so, vom Charakter Maggie sprechen.
Ja, ja, klar. Okay,
ja, 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 da, ja, ja, klar. Was weißt du denn darüber über Lauren, was wir nicht wissen? Nee, genau, sie ist in der 6. Staffel schwanger geworden. Und da waren es dann ja quasi in der Serien-Timeline nur noch ein paar Tage bis zum Finale. Die 7. Staffel dauerte insgesamt nur 19 Tage und die 8. Staffel schließt ja direkt daran an. Das heißt, es sind tatsächlich erst ein paar Wochen, seit sie schwanger geworden ist. Also und bei der ersten Schwangerschaft geht das, glaube ich, ja auch nicht so schnell, dass man einen Bauch bekommt. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass man noch nichts sieht.
Jetzt habt ihr die Erklärung, weil das schreiben tatsächlich auch immer viele so in die Kommentare. Ja. Oh, ist Maggie nun schwanger oder nicht? Das sieht man gar nicht. Jetzt wissen wir, warum das so ist. Sehr gut.
Gut. Das ist wichtig. Falls ihr euch gefragt habt, wie es um Maggies Schwangerschaft steht, Die Experten sind hier. Ich sehe hier auch gerade, die Episode wird gemixt aufgenommen. Manche fanden sie recht schwach, aber ich habe ja auch eingelesen. Der Name ist jetzt schon wieder weg, leider. Fand sie die beste Episode bisher der Staffel.
Oh.
Mit okay. der Ansage, es war mal was ganz anderes. Das stimmt.
Wie fandest du sie denn?
Ich muss sagen, ich schließe mich euch beiden an. Ich fand sie in Ordnung, aber erst recht nach den letzten zwei Episoden, die ich persönlich sehr stark fand. Alles, was noch mit dem Verdauen zu tun hatte, wenn es um Karl ging. Und ja, es war auch in dieser Episode. Aber für mich, ich bin emotional noch nicht wirklich drüber hinweg. Und ich war noch nicht so weit, jetzt mit der Mission weiterzumachen. Aber ich fand, die Episode war nicht sinnlos. Und sie hat die Handlung gut vorangetrieben und unsere Charaktere in die Ausgangspositionen gebracht, wo sie jetzt wichtig werden müssen.
Genau, es bündelt ja letztendlich alles jetzt in Hilltop.
Genau.
Und jetzt kann es ja dann richtig losgehen.
Ist ja auch, glaube ich, das allerletzte, was man gehört hat in der Folge, war ja auch irgendwie Rick ist da. Ja, genau. Das heißt, es sind jetzt wirklich alle in Hilltop und jetzt können die Saviors kommen. Genau.
Jetzt fragt auch mal The Real Walking Turtle, was ist das?
cooler Name.
Ein sehr cooler Name. Und anscheinend haben wir auch ein paar Soundprobleme, aber ich hoffe, dass sich die Regie drum kümmert. Ich habe ein Auge auf euch. Ne?
Oh.
So. Was bisher unsere Lieblingsepisode dieser Staffel war? Richte ich mal jetzt direkt an Andrea.
Das ist tatsächlich eine. Ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Ich fand die Staffel bisher eigentlich durchwegs gut. Vielleicht ist sogar die, in der Karl gestorben ist. Ja, das war irgendwie am ergreifendsten von
allen. In der er gebissen wurde?
Die, in der er stirbt. Also jetzt gerade quasi.
Mhm. Was denn?
Ich überlege auch gerade. Also entweder das Mid-Season-Finale oder tatsächlich der Auftakt zur zweiten Hälfte. Also, weil ich glaube, das war so mit der emotionalste Wumms, den man bei The Walking Dead schon lange nicht mehr hatte, so dass Karl halt wirklich stirbt, war schon ziemlich heftig. Ja, ich würde fast sagen, glaube ich, auch der Auftakt zur zweiten Hälfte.
Also beim Auftakt schließe ich mich euch beiden an. Die ist auch bei mir ganz oben. Wahrscheinlich meine Lieblingsepisode. Aber ich bin einer der wenigen. Ich fand eine der besten Episoden der ganzen Staffel tatsächlich die Staffelpremiere. Ich fand die wirklich gut. Viele waren nicht so begeistert. Ich fand die echt super.
Was passiert denn da nochmal?
Rick macht im Grunde genommen die Mal Ansage. Ja. Also er fährt mit all seinen Leuten vor Sanctuary, schießt in die Luft, provoziert Negan, holt die Kamera, ärgert ihn. Dann waren da auch noch diese seltsamen Flash-Forwards, jetzt wissen wir ja, was es wirklich ist, mit dem alten Rick und mit dem traurigen Rick und deswegen, die Episode hat mir alles gegeben, was ich wollte. Sie war spannend, es gab Action, es gab coole Charaktermomente von allen fast. Ich meine, Maggie hat einen coolen Moment, Rick hat einen coolen Moment, Daryl, Morgan, Negan. Es gab einen coolen Cliffhanger, die Episode hat sehr viele Fragen gestellt, es gab tolle Action und es gab ein paar sehr coole Reden und Walking Dead immer eine Stärke davon. Wenn Rick eine Rede hält, bin ich dabei. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal, wir gehen jetzt mal direkt los. Wir stürzen uns jetzt auf die Episode. Und zwar, wir haben jetzt die letzten zwei Episoden viel über Rick gesprochen, über Carl gesprochen. Viele Charaktere wurden nicht mehr wirklich hier diskutiert. Wir machen jetzt weiter mit der sogenannten, und der Name kommt von Andrea, der sogenannten Sumpftruppe.
Hashtag Sumpftruppe.
Hashtag Sumpftruppe. Hashtag Sumpftruppe und
Hashtag
zwar...
Hashtag Survive the Sumpf.
Ja, genau. Ihr merkt, wir sind heute irgendwie ein bisschen müde. Aber...
Gar nicht wahr.
Müde, aber gut gelaunt.
Ja, also Thema Daryl, Rosita und alle anderen Überlebenden aus Alexandria sind auf dem Weg nach Hilltop und begeben sich in die Sümpfe dieser Welt. Wie fandet ihr die ganze Storyline? Weil da war ja, ist ja einiges passiert. Ich richte jetzt diese Frage an Andrea zuerst.
Wie wir vorhin schon gesagt haben, ich fand die ganze Sumpfgeschichte am wenigsten spannend, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass dieser Konflikt von Tara mit Dwight, nicht, dass ich den Namen verwechsle, Dwight, Daryl, oder?
Von den beiden haben wir auch übrigens ein Bild. Also von dem ganzen Konflikt perfekt in einem Bild zusammengefasst, haben wir ein Bild. Müsste das zweite Sumpftruppenbild sein.
dieser Konflikt, dass Tara Dwight tot sehen will, weil er eben ihre Freundin umgebracht hat, der wird einfach schon so lange mitgeschleppt, dass es nicht mehr interessant ist. Mhm. So, man versteht, warum sie es tun möchte, aber man kann einfach nicht mehr auf ihrer Seite sein, weil die Serie das einfach zu lange rausgezögert hat und vermutlich einfach genau für diesen einen Moment jetzt, damit Dwight sich in der Lebensgefahr sieht und dann wieder überläuft oder quasi jetzt für Rick undercover bei den Saviors ist.
Ich darf ganz stolz auf unsere Community sein. Der Hashtag Sumpftruppe, der geht richtig mit.
Yeah, also danke, ich bin stolz auf euch.
Danke, The Walking Dead Junkie, danke, Tominator. Ihr macht die Sendung zu etwas ganz Besonderes. Das ist unsere Sumpftruppensendung. Weiter zu dir, Sebastian. Was?
Ja, ich muss auch sagen, also ich meine, wie du vorhin schon meintest, natürlich kann man verstehen, warum Tara so ist, wie sie ist, aber es war halt irgendwann anstrengend, obwohl die Aktion ganz zu Beginn der Folge fand ich schon auch irgendwie ein bisschen lustig. Amüsant, lustig, wenn sie so diesen Untoten einfach mal so eben auf Dwight schubst und sagt so, huch, ja, der ist mir abgerutscht.
Oh, der kommt schon klar.
Was ich aber tatsächlich sagen muss, was ich cool fand an dieser Folge, war allgemein, dass die Untoten, die Walker an sich mal auch wieder ein bisschen mehr zur Gefahr wurden. Mhm. Das so auch bei der Dr. Carson Gabriel Geschichte, bei Negan werden sie auch mal wieder, also die Walker waren auf einmal auch wieder da und gerade auch dieses, wenn Sadiq und Daryl sich da durch den Sumpf kämpfen, das wiederum hatte schon was, weil das cool war, aber ich fand es halt schade, dass unter dieser Dwight-Terra-Geschichte alles andere so ein bisschen gelitten hat, so wie geht's Daryl und so, und man hat nur kurz so ein bisschen die kleine süße Judith gesehen, die dann so ein bisschen umhegt und gepflegt wird, damit sie da irgendwie durch diesen Sumpf kommt. Aber ja, die Dwight-Geschichte fand ich aber dann auch wiederum spannend, so seine Selbstaufopferung am Ende, wenn er da quasi jetzt ihr nochmal beweist, okay, ich bin wirklich auf eurer Seite und opfere mich für euch, aber es war halt schon ein bisschen anstrengend.
Ich muss sagen, ich gebe euch recht, mir geht es auch auf den Keks mit Tara. Auf der anderen Seite, wie du es gerade gesagt hast, auch mit Maggie, es ist nicht so lange her für Tara, wie es für uns her ist. Mhm. Ich meine, es ist ja wirklich vielleicht, es muss am gleichen Tag geschehen sein, an dem die Gruppe auf Negan traf, das allererste Mal, weil der Pfeil ging durch ihr Auge, Daryl ist hinterhergerast, dann hat er schon die Gefangene Glenn und Rosita damals getroffen, wurde von Dwight in die Schulter geschossen. So lange ist das für unsere Charaktere noch nicht her. Für uns ist es einfach zu lange her. Und deswegen, aber ich gebe euch recht, es geht mir trotzdem mittlerweile auf den Keks, weil man hat immer einen Charakter bei The Walking Dead, der nicht rational denkt und der irgendwie gegen die Gruppe geht und damit so ein bisschen alles kaputt macht. Wir hatten das einmal mit Daryl ohne Sinn, als er sich angefangen hat, mit Rick zu prügeln. Wir haben das mit Morgan schon häufiger gehabt. Und jetzt hatten wir es mit Rosita und Sascha in Staffel 7. Jetzt haben wir es mit Tara. Aber was ich trotzdem stark fand, ist normalerweise, wenn du diese Szenen hast, siehst du das. In einer früheren Episode hätte Tara ihn 20 Mal bedroht und gesagt, ich erschieß dich irgendwann. Eines Tages erschieß ich. Nein, sie hat wirklich nach ihm geschossen. Und das war für mich wenigstens.
Das fand ich auch interessant, weil damit habe ich nicht so wirklich gerechnet. Ja. So, in dem Augenblick, wo sie so die Waffe hochhebt, dachte ich, okay, jetzt wird auf schwarz geschnitten und dann kommt erstmal eine andere Story. Aber dass sie tatsächlich auch auf ihn schießt und dann so diese ganze Verfolgungsjagd stattfindet, war doch eine kleine Überraschung.
Sheila mit einem großen H zum Schluss. Ich weiß nicht, ob es Sheila H heißt, Sheila H oder einfach nur Sheila. Sie schreibt, dass es sie genervt hat und sie hätte es cooler gefunden, wenn wir unter all diesen Charakteren, die mal die Kontrolle verloren hätten, dass es Maggie gewesen wäre, die Negan hinterhergerast wäre wegen Glenn. Weil das ist ein Tod, der uns allen so ein bisschen noch mehr am Herzen lag als Denise. Nicht, dass wir Denise nicht mochten, aber... Ja, ich finde, das ist eine
coole Idee, aber ich glaube nicht mal unbedingt, dass sowas so typisch Maggie wäre. Also gerade auch jetzt, wie sie so sehen.
Schwangerschaft auch.
Und sie scheint auch viel mehr ja noch, da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, so in dieser Führerrolle aufzugehen. Also sie scheint zumindest in gewissen Dingen rationaler dann doch zu denken.
Ja.
Und ich finde auch, dass Maggie einfach nicht die Person ist, die den Verstand verliert und irgendwem blind nachjagt. Das wird sie auch völlig diskreditieren für die Rolle, in der sie ja jetzt ist, in der sie mir persönlich auch ziemlich gut gefällt eigentlich.
Mir auch, weil sie kann eiskalt sein, wie ein Morgan oder eine Carol, aber gleichzeitig noch bei Verstand. Ich meine, sie hat schon einen Savior eiskalt exekutiert, auch einfach nur, um zu sagen, okay, ihr habt uns gerade jemanden genommen, jetzt dezimiere ich euch halt. Und sie war dabei bei klarem Verstand, sie hat nicht irgendwie ihre Gruppe noch in weitere Gefahren gebracht, was ich gut finde. Und deswegen, wenn Maggie diese Ausraster hat, bin ich immer auf ihrer Seite. bisher, weil sie hat hier und da auch ihre Aussetzer, aber wenn sie sie hat, bringt sie damit nicht den Rest der Gruppe in Gefahr und deswegen, oder zerstört die Mission. Ja. Und das ist mir immer wichtig. Leute müssen zusammenarbeiten, Mann. Check das doch mal langsam. Hat noch nie geklappt. So.
Was ich dramaturgisch aber ganz nett fand an dieser Tara-Dwight-Sache war ja, dass erst lockt quasi Tara Dwight weg von den Leuten, damit sie ihn halt erschießen kann. Und dann nachher lockt Dwight die Saviors weg von den Leuten, damit er sie retten kann. Das fand ich irgendwie so ein schön, ich weiß nicht, wie man das Stilmittel nennt, aber so einen schönen Gegensatz irgendwie.
Ja, hier wird häufiger gefragt, was, wie wir denn zu den Oceansiders stehen. Die kamen gar nicht vor, wie es denn dort weitergehen wird bei denen, was wir uns da vorstellen können.
Die habe ich schon wieder vergessen.
Es tut mir so leid, dass du
das sagst. Ding ist halt auch, ich frage mich halt auch wirklich, also ich meine, so wie sie aufbauen, muss ja noch irgendwas mit ihnen passieren. Also sonst hätten sie das nicht gemacht. Aber ich frage mich halt auch, inwieweit die am Ende wirklich noch helfen sollen, weil sie haben keine Waffen mehr, sie sind für sich alleine gestellt und sie hassen gerade jetzt auch so ein bisschen Rick und seine Leute, weil Enid aus Versehen die Anführerin erschossen hat. Schwierig, also was mit den Oceanside-Frauen noch so passiert, bin ich echt mal gespannt drauf.
Ja, ich hoffe, dass es nicht so ein Deus Ex Machina-Moment wird, dass sie plötzlich dastehen und den Tag retten.
Ja, aber vielleicht kommen sie mit Stöckern und hauen
nicht. Mit Steinen und...
Ja. The Real Walking Turtle schreibt, dass Abraham echt cool im Sumpf gewesen wäre. Und weißt du, was das so komplett
ist? Natürlich, weil er die geilsten Sprüche überhaupt gerissen hätte.
Ich vermisse ihn auch sehr. Ich vermisse Abraham mehr als Glenn. Abraham war einer meiner absoluten Lieblinge. Oh, eine Frage persönlich an Sebastian gerichtet.
Oh, na jetzt geht's los. Warst du in Scavengers?
Nein, diesmal voll eine anständige Frage. Wie glaubst du, hätte Shane auf Negan reagiert?
Das
ist eine gute Frage. Also, der Respekt kommt von Johnny Milano.
Shane und Negan, das sind ja so zwei Extreme, die... Ich glaube, Shane hätte ihn wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise tatsächlich bewundert und die Art und Weise, wie er quasi regiert, auch gut gefunden. Das hätte wahrscheinlich irgendwie was sein können, wo ein Shane wahrscheinlich noch eher gesagt hätte, ja, lass uns den Saviors anschließen, weil die sind stärker, die haben mehr Macht und mit denen können wir irgendwie mehr erreichen. Also ich glaube, das hätte tatsächlich interessant sein können.
Ich sehe gerade so ein Buddy-Cop-Movie vor mir mit Shane und Negan on the road.
Da hast du es.
Also das wäre fantastisch. Ich glaube, die hätten tatsächlich gut zusammen funktioniert.
Ich finde sowieso, ja, der einzige Unterschied ist, dass Negan, ich weiß, wir nennen ihn wahnsinnig, aber Negan ist der einzige Gegner bei The Walking Dead, der noch bei komplettem Verstand ist. Mhm. Weil Shane ist irgendwann wahnsinnig geworden. Der Governor war nie nicht wahnsinnig. die Leute in Terminus müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mhm. Und die Wolves. Also bisher waren alle wirklich verrückt im Kopf. Negan ist der Einzige, der klar gedacht hat. Deswegen glaube ich auch, so cool es wäre, so ein Buddy-Trip zwischen den beiden zu sehen, das hätte ich mir auch am Anfang der ersten Staffel vorstellen können.
Ja, aber, gut. Oder vielleicht hätte es so angefangen, bis Negan dann selbst erkannt hätte, dass so ein Shane vielleicht auch viel zu impulsiv ist und viel zu sehr eine Gefahr darstellt und dass er ihn dann vielleicht am Ende trotz Buddy-Cop-Ding dann irgendwann doch irgendwie beiseite gestellt hätte.
Erinnert ein bisschen an Simon irgendwie.
Mich? Also ich hätte mir richtig gut vorstellen können, dass wenn Shane noch am Leben wäre, hundertprozentig wäre er derjenige gewesen, der Negan ins Gesicht geschlagen hätte, als die alle knien mussten. Und er wäre derjenige gewesen, den Negan ins Verlies geworfen hätte.
Ja.
Anstatt Daryl.
Hätte auch gut sein können, ja.
Ja, aber Gott sei Dank, schade, dass Glenn und Abraham gestorben sind, aber ich bin froh, dass Shane noch viel früher gestorben ist.
Ich mochte Shane.
Mochte ihn, also ich fand aber auch, ich war sein Tod war verdient.
Oh
also,
Gott,
war so es auch, aber ich fand, ich insgesamt hatte Shane einfach eine coole Story, also einen coolen Story-Arc. Und ich finde es ja auch immer witzig, wenn John Bernthal auf die Rolle angesprochen wird, sagt er ja auch genau das, dass es toll finde, dass so die Rolle ein Ende gefunden hat und auch ein gutes Ende gefunden hat. Aber wir reden zu viel über Shane,
genau,
der
jetzt gar nicht. Genau.
Bitte lass uns nicht mehr über Shane reden. Nie okay. wieder.
Oh, der Hammer ist jetzt auch da. Und,
hallo Hammer.
Und grüßt uns, dass er 20 Minuten zu spät ist. Und es wird auch nochmal in die Runde gefragt. Auch nochmal direkt an Sebastian. Was für ein Team wärst du? Negan oder Rick? Sorry, ich sag's Rick.
Ich bin auch eher Team Rick tatsächlich, ja.
Andrea?
Nee, Team Rick auf jeden Fall. Ich bin nach wie vor ein sehr großer Fan von Rick und mag die Entwicklung von ihm in der Serie extrem gerne. Da kann einfach so Negan, der halt seit ein paar Staffeln da ist oder ein paar Folgen nicht mithalten.
Hashtag Team Rick.
Hashtag Team Rick. So, wir haben jetzt so ein bisschen über Daryl und Co. gequatscht. Wir haben die kurzen Sumpf-Zombies kurz angekratzt. Die sahen auch sehr, sehr lustig aus. Wieder mal Greg Nicotero hat wieder mal geile neue Walker reingebracht. Das finde ich übrigens immer geil. Habe ich auch gestern mit meinem besten Kumpel, mit dem ich die Serie jetzt schon seit Staffel 1 gucke, gesagt, wir sind immer...
Grüße an Max.
Grüße an Max. Grüße mein Max. Siehst du?
Ja.
Ja, wir sind immer begeistert, wenn wir mal irgendwas Kreatives mit Walkern sehen. Und ich finde, da enttäuscht The Walking Dead echt nicht. Die haben echt Ideen, das irgendwie frisch zu halten, auch wenn die nicht mehr so frisch aussehen.
Oh.
Und aber nur um zum Schluss zu kommen von dieser ganzen Dwight Terror Kiste, weil wir müssen noch weitergehen. Wir haben noch ein ganzes Programm hier und wir labern heute echt ohne Punkt und Komma. Dwight ist jetzt nicht mehr Teil unserer Gruppe. Möchtet ihr dazu noch was sagen?
Finde ich super spannend. Also finde ich auch tatsächlich einen coolen Move von den Schreibern an sich, dass Dwight jetzt wieder zurückgekehrt zu den Saviors. Und vor allen Dingen auch geil fand ich so, dass er nochmal nachfragt, so ist Laura schon wieder aufgetaucht? Weil sie ist ja diejenige, die bei dem Angriff auf Alexandria gesehen hat, dass er Saviors umgebracht hat und hat damit ja erfahren, dass er derjenige war, der der Verräter ist. Und
sie hat Beweismaterial übrigens. Sie hat ihn angeschossen.
Ja, naja, gut, klar. Und ja, aber sie hat es halt auch gesehen. Ich meine, Beweismaterial ist die Kugel jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Aber was ich halt spannend finde, dass er jetzt wieder in diesem Haufen der Saviors drinsteckt, da könnte ich es mir sehr interessant vorstellen. A, wird er sich irgendwie bei Negan jetzt nochmal wieder beweisen müssen? B, wie wird seine ganze Beziehung jetzt zu Simon werden? Weil Simon entwickelt sich ja mehr und mehr zu jemandem, der vielleicht versuchen könnte, Negan zu stürzen. Und C, was passiert, wenn Laura auf einmal wieder auftaucht?
Ja, ich glaube, dass es da zu irgendeiner spannenden Szene kommen wird, wenn Laura auftaucht. Und ich glaube auch, dass das mehr so ein Aufeinandertreffen der beiden werden wird, als ein großes Outing von Dwight quasi als Verräter, wo vielleicht dann sogar wer Drittes Laura umbringt, vielleicht sogar Tara, wer weiß, vielleicht schreiben sie da noch so einen kleinen Twist rein.
Also ich sehe jetzt gerade, ehrlich gesagt, weil er jetzt wieder im Sanctuary ist bei Negan, ich sehe da jetzt ein Dreiecksbund aus Dwight, Eugene und Gabriel, aber dazu kommen wir noch. Mhm. Ich glaube, dass die zusammen irgendwie noch was reißen werden.
Ja, aber gut, jetzt bei Gabriel wäre ich mir gar nicht mehr so sicher.
Auf den kommen wir jetzt nämlich zu sprechen, weil viele Leute, vor allem GTA-Zocker, fragt, wieso redet ihr nicht über Gabriel?
Tun wir.
Jetzt ist der Punkt hier, wir quatschen über Gabriel. Gabriel ist, falls ihr euch noch erinnert, er ist mit Dr. Carson geflohen. Eugene hat die beiden gehen lassen. Jetzt sind sie quasi on the road again und Gabriel geht es immer noch nicht wirklich besser. Wir haben auch ein Bild von den beiden, das ich finde, deren Situation perfekt zusammenfasst. Also Regie, falls ihr das Bild habt, zeigt es gerne. Andrea, wie fandst du die Gabriel Dr. Carson Story?
Also es war absolut meine liebste Storyline in der Folge. Die hat irgendwie alles so ein bisschen nach oben gehievt, finde ich. Es war halt ich fand es extrem clever, die beiden miteinander die Flucht bestreiten zu lassen. Da hast du quasi so ein bisschen so Thema Glaube gegen Thema Wissenschaft. Da hast du jetzt so ein Pater Gabriel, Und den Arzt Dr. Carson.
Jack und Locke aus Lost.
Genau. Und es geht ja die ganze Zeit darum, dass Gabriel beweisen möchte, dass Gott ihn führt und dass er eigentlich selber nicht wirklich was dazu beitragen muss, weil alles gut wird, man muss nur darauf vertrauen. Und für alles Gute, was passiert, was Gabriel halt als Zeichen von Gott interpretiert, passiert halt auch irgendwas Schlimmes. So, also sie finden die Antibiotika, die Gabriel das Leben retten, sie finden Schlüssel und eine Karte, sie finden das Auto. Aber gleichzeitig tappt er halt in die Bärenfalle, es kommen halt die Saviors und letzten Endes stirbt Dr. Carson. Also hat so eine bittere Ironie. Und als Gabriel dann am Ende hinten auf dem Auto sitzt und so bitterlich anfängt zu weinen, das hat mich echt...
Das hat mich auch fertig gemacht.
Das ja, hat vor mich allen echt fertig gemacht.
Wie er schreit auch noch. Das war
ja, und vor allen Dingen, weil du siehst mit jedem Moment dieser Episode, wie er mehr und mehr zu glauben anfängt und so halt ja wirklich so immer so dieses Lächeln und diese Freude und wie gesagt, den ein bisschen unfreiwillig komisch fand ich denn so wirklich seinen Star Wars Jedi-Moment, wenn er da, weil er ja nicht mehr so gut sehen kann, so die Augen schließt, die Waffe
hebt. Ja, Obi-Wan hat ihm gesagt, ich glaube an die Macht.
Genau, du glaubst das nicht. Das war wirklich so und dann schießt er, aber fand ich halt wirklich auch cool und wie er dann am Ende mitkriegt, dass seine Mission eigentlich fehlgeschlagen ist und deswegen bin ich gespannt, inwieweit so ein Gabriel am Ende so ein Eugene oder so wirklich noch nützlich sein könnte, weil ich glaube, der Mann ist jetzt wirklich erstmal komplett gebrochen, weil, wie gesagt, das war ja schon seine heilige Mission, diesen Arzt nach Hilltop zu bringen, um Maggie zu helfen und gut, er weiß jetzt noch nicht, dass da jemand in Hilltop ist, der Maggie vielleicht bei der Geburt trotzdem helfen könnte, aber ja, also Gabriel, glaube ich, das könnte nochmal sehr interessant werden. Zumal ich mich ja auch frage, wird er jetzt trotzdem noch in irgendeiner Form behandelt oder nicht? Weil ansonsten dürfte er wahrscheinlich eh dann irgendwann sterben.
Also ich lese ja auch häufig, dass Gabriel entweder der nächste Daredevil wird oder dass das seine die Vorgeschichte ist von, kennt ihr den Denzel Washington Film Book of Eli?
Ja, wobei da sehe ich eher Morgan in der Rolle mit seinem Stock und seinem Umhang. Ah, okay.
Ja, ich weiß.
Aber so trotzdem, von seinem Outfit her, so dieser Loner,
der Bibeltreue und so, das passt dann.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt Frage an euch, glaubt ihr? Ich meine, die Geschichte ist ja jetzt, also die Gabriel Carson Story ist jetzt komplett vorbei. Ich meine, Carson ist tot. Rest in peace, Carson.
Damit hat sich übrigens, Entschuldigung, eine Fantheorie bestätigt, weil die Leute schon gewettet haben, dass es nicht zwei Ärzte bzw. zwei Leute mit medizinischem Hintergrund bis zu Maggie schaffen werden. Also entweder es musste Dr. Carson oder Siddiq sterben.
Ja.
Und es war Dr. Carson, ja.
Und Gabriel ist jetzt wieder beim Sanctuary angekommen. Und ihm geht's schlecht. Was glaubt ihr? Wird er sich von diesem Syndrom oder dieser Krankheit, was auch immer er da hat, was ihn langsam das Augenlicht nimmt, wird er sich davon erholen?
Ja, was ich interessant fand, erstmal noch vorweg, war, dass er Eugene nicht verraten hat.
Ja.
Sondern, dass er auf die Frage, wer ihn freigelassen hat, gesagt hat, dass es Dr. Carson selbst war. Das ist schon mal, da hat man Eugene auch richtig angemerkt, als er gesehen hat, dass Gabriel reingeführt wird, so, oh Scheiße, jetzt bin ich dran. Ja, und ob Dr. Carson noch, Dr. Carson, ob Gabriel noch,
Dr. Carson wird nicht mehr wichtig.
Nee, aber Gabriel, wie gesagt, ich finde es schwierig. Also, ich denke mal, sie werden noch irgendwas bei ihm haben, aber erstmal muss er diese Krankheit überwinden und ich weiß nicht, vielleicht nutzt Negan ihn irgendwie am Ende noch als Untoten, um irgendwie.
Sascha Volume 2.
Ja, genau.
Und diesen, ja? T.A. Black ist zurück. Liebe Grüße. Hat auch schon angekündigt, dass uns was erwartet. Ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Er fragt, braucht man Gabriel eigentlich noch? Also laut den Comics. Also was die Comics angeht, kann ich sagen, dass Gabriels Rolle wesentlich kleiner ist. Er ist zwar immer noch am Leben, aber er hat keine besondere Rolle. Er hat im Grunde genommen anfangs die Rolle des ängstlichen Pfarrers, der die gleiche düstere Vergangenheit hat wie Gabriel in der Serie, aber er wird nie wirklich zum Badass. Er akzeptiert diese Community und er ist halt in der Kirche von Alexandria und das ist es.
Gut, jetzt haben wir uns ja aber mit Karls Tod ein bisschen von den Comics entfernt. Von daher kann es natürlich auch immer noch passieren, dass sie ihm was Größeres
natürlich,
auf den Leib schneiden.
Natürlich. Also das bestes Beispiel, Carol.
Ja.
Guck dir Carol in den Comics an. Die hat es nicht lange ausgehalten und sie wurde nie badass.
Ich kann mir vorstellen, dass Gabriel irgendwann, also dass er überlebt und durchaus irgendwann wieder mal wichtig wird. Sie haben ja diese Antibiotika gefunden. Hm. Und ich glaube nicht, dass Negan, der ja immer hier von menschlichen Ressourcen redet, dass er ihn einfach sterben lässt, wenn er die Antibiotika hat.
Ja.
Ich meine, Dr. Carson meinte, dass es ein schwerer Infekt ist, den er hat. Und dass er, wenn er nichts dagegen tut, sein Augenlicht wahrscheinlich komplett verliert. Aber dass er so oder so wahrscheinlich Langzeitschäden davonträgt. Mhm. Also ich bin gespannt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass er mit den anderen am Ende wieder vereint ist und in Hilltop und dann zu so einem blinden Priester wird, der...
Das ist auch das perfekte Stichwort.
Hilltop. Gern geschehen.
Ja, wirklich. Hilltop ist nämlich unser nächstes großes Thema, denn in Hilltop tut sich einiges. Angefangen mit Maggie. Sie führt immer noch an. Die Rationen werden geringer. Wir haben auch ein Bild von Maggie. Ich fand's ziemlich stark, sie wiederzusehen. Erst recht, ich liebe ja ihre Szenen mit Gregory.
Oh Gott.
Und ganz kurz muss ich sagen, es gab immer mal wieder Fragen, was ist eigentlich mit Gracie? Die Kleine,
ja, die
Rick
haben
gerettet
wir
hat, die haben wir jetzt auch mal gesehen, dass Maggie sich
wo?
Um sie kümmert.
Na klar.
Wo war die?
Die war im Babybettchen, im Büro von Maggie.
Echt?
Ja.
Da hat wohl gestern jemand nach einer Relation schon ein bisschen halb geschlafen. Man sieht sie auch wirklich nur in ein, zwei Einstellungen einfach nur im Bettchen liegen und Maggie guckt sie
an. Ich habe die Folge zweimal geguckt.
Ja, Maggie guckt sie an und fällt sich sogar ans Bäuchlein.
Ah, okay. Mhm. Ja, das erklärt natürlich einiges. Das ist mir beides
entgangen. Ja, Yves und ich achten da halt mehr auf die kleinen Babys.
Sehe ich gar nicht.
Ja, also wirklich. Wir werden auch irgendwann ein Kind haben.
Ja, genau.
Danke, wohl noch drauf. Wie hole ich mich da wieder raus? Okay, gut.
Hilltop.
In Hilltop ist auch noch einiges geschehen. Und zwar haben wir Carol, Morgan und den kleinen Henry wieder. Eine auch extrem interessante Szene. Möchtest du was dazu sagen, Andrea?
Ja, ich fand das ziemlich spannend, weil das waren ja quasi eigentlich, also nicht unbedingt Flash-Forwards, aber die Zeitebene war ja quasi die letzte, die da erzählt wird von Carol, Morgan und Henry auf der Bank, die da so gegenüber von den Saviors eben auf der Bank sitzen, als würden sie im Zoo irgendwelche Tiere betrachten. Und Henry ist immer noch so in seinem Psychokind-Modus und will
richtig.
Halt, aber richtig so ein kleiner, so wie so ein kleiner Damien aus Das Omen und will halt unbedingt wissen, wer der Mörder von seinem großen Bruder ist, von Benjamin. Wie wir wissen, der Mörder ist Jared, also dieser langhaarige Typ
der
da.
Der abartigste aller Saviors.
Der abartigste mit den langen, glatten Haaren. Genau, und der guckt ihn auch direkt an, er guckt Jared direkt an, während der Carol und Morgan quasi so fragt, wer seinen Bruder umgebracht hat. Und Morgan möchte, dann ist Henry kurz weg und Carol und Morgan diskutieren, Morgan möchte, dass Henry es erfährt und Carol sagt, nee, also das ist ein kleines Kind, der braucht jetzt Frieden, so, der braucht Erholung von dem ganzen Wahnsinn. Und ich fand auch die Auflösung dann am Ende ziemlich cool und ich will daran glauben, dass die Nachricht, dass Karl gestorben ist und dass Karl gestorben ist, während er was Gutes machen wollte, irgendeinen positiven Impact auf Morgan hatte, sodass er eingesehen hat, dass es halt nicht nur darum geht, dass alle anderen sterben, sondern dass es auch irgendwie darum geht, dass man selber überlebt. Mhm. Und er dahingehend dann zu Henry meinte, Gavin war es, also den er schon umgebracht hat, also er hat den angelogen, zu seinem Besseren. Das fand ich auch ziemlich berührend.
Ja, weil es zeigt, dass Morgan ja doch anders kann. Also er muss, kostet ihn einen Haufen an Selbstbeherrschung. Noch ganz anders als bei Carol, weil Carol hat einfach diesen On-Switch. Wenn es sein muss, ist sie halt badass. Und wenn nicht, dann ist sie halt normaler Mensch. Und Morgan fiel es immer schwer zu balancieren zwischen, er ist ein Mann der Extremen. Entweder tötet er niemanden, auch wenn er es vielleicht sollte, oder er tötet jeden, auch wenn er es nicht unbedingt sollte. Und deswegen fand ich das einen starken Moment von Morgan. Und Morgan ist ja immer noch, finde ich, für mich eine extreme Wildcard. Darüber haben wir die ganze Staffel schon geredet. Wie wird es mit ihm ausgehen? Wird er sterben? Wie hängt das alles zusammen mit Fear the Walking Dead? Weil es ist immer noch nicht hundertprozentig bestätigt, wann die kommende Staffel von Fear the Walking Dead spielen wird. Was bestätigt wurde, ist, Morgan ist Teil des Casts.
Viel interessanter finde ich dabei aber immer noch, was mit Henry wird. Mhm. Also, weil wie gesagt, es kann immer noch passieren, dass er die Wahrheit trotzdem erfährt. Vielleicht sogar von Jared selbst, weil der ist ja so ein sehr provozierender Charakter. Mhm. Mhm. Und ob sich wie... Das könnte dann vielleicht eher noch so ein Moment sein, wo sich ein Morgan auch nochmal beweisen kann, als jemand, der eine gute Mentorenfigur für ihn sein kann, um ihm vielleicht zu sagen, okay, vielleicht auch gerade, wie du meintest, mit dem Beispiel von Karl, dass er sagt, okay, wenn du ihn jetzt tötest, bringt dich das auch nicht weiter.
Oder ich könnte mir sogar sehr gut vorstellen, die Theorie kursiert nämlich gerade im Internet rum, dass der kleine Henry im Grunde genommen so wird wie die Comic-Version von Karl. Und zwar, dass er echt heftig ist und auch heftige Entscheidungen trifft, wenn es sein muss. Und dass er halt das Paradebeispiel eines Kindes ist, das in dieser grausamen Welt groß wird. Und hier eine Frage, die weicht zwar ein bisschen ab, aber sie ist von unserem Freund T.A. Black und ich finde die auch gar nicht mal so... uninteressant. Deswegen will ich sie
gut gemacht.
Nein, ich will sie echt unbedingt reinbringen. Und zwar, es geht wieder um die Whisperers.
Oh. Hm. Thema, keine Folge ohne die Whisperers. Ja,
aber finde ich auch gut, weil es ist immer ein Thema, die wurden auch bestätigt mittlerweile, dass sie in der Serie vorkommen.
Ja.
Wann wurde natürlich nicht verraten, was ich auch gut finde, aber sie werden kommen. Und was würden wir persönlich cooler finden, wenn Jadis, also Mrs. Madame Müllfrau, sich zu Alpha entwickelt oder wenn es sich hierbei um Madison aus Fear the Walking Dead handeln würde. Ich möchte, dass ihr zuerst antwortet.
Also, ich glaube, ich fände es, ich weiß nicht, ob ich es so cool fände, wenn der Hauptcharakter aus Fear the Walking Dead zu einem, also zu etwas wird, worauf eigentlich die andere Serie basiert. Das nimmt irgendwie so die Eigenständigkeit von Fear the Walking Dead weg. Und die Jadis-Darstellerin, die andere Theorie, die Pollyanna McIntosh, meinte letztens selber, dass in einem Interview, dass sie, also dass der Showrunner nicht vorgesehen hat, dass sie zu Alpha wird, wobei, das haben ja schon viele, vieles gesagt.
Ich habe auch gesagt, dass Karl noch lange, lange bei uns sein wird.
Das haben sie ja auch kurzfristig entschieden, ja, ja.
Ja, also ich finde die Theorie von Fear the Walking Dead an sich sehr schön. Nur würde das ja auch irgendwie irgendwann ziemlich schnell zum Ende von Fear the Walking Dead führen. Ich weiß ja nicht, inwieweit die geplant haben, das noch länger zu machen oder so. Auf der anderen Seite fände ich es schön, wenn sie, also ich meine, ich guck's nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber
ich hole gerade auf.
Wenn sie damit quasi irgendwie noch so ein paar andere Aspekte von dieser Zombie-Apokalypse irgendwann beleuchten. Und die Jadis-Theorie, die haben wir ja auf Filmstarts auch schon mal besprochen. Mittlerweile bin ich tatsächlich aber auch nicht mehr so Fan davon, weil ich es tatsächlich einfach schöner finde, wenn sie mit den Whisperers nochmal jemand komplett neuen etablieren würden. Und da ist mir Jadis mittlerweile irgendwie auch nicht mehr krass genug, sage ich jetzt einfach mal, als dass sie jetzt auf einmal so die böse Bedrohung der nächsten Staffel oder so wird. Da glaube ich, fände ich es wirklich cooler, wenn Jadis einfach, keine Ahnung, irgendwann vielleicht doch noch in Ricks Gruppe integriert wird und irgendwie im Kampf gegen Negan dann ihren Beitrag leisten wird und die Whisperers und Alpha tatsächlich jemand komplett Neues ist.
Also ja. Der Hammer schreibt, dass... dass Robert Kirkman jetzt angeblich bestätigt hat, dass aus Madison nicht Alpha wird.
Ja, finde ich, glaube ich, auch nicht schlecht.
Ich würde es trotzdem cool finden, wenn, also nicht, wenn sie zu Alpha wird, sondern wenn es irgendwann zum Treffen der beiden Gruppen kommt und wir beide Seiten verstehen könnten, weil wir beiden sozusagen mitgelitten haben und die gegeneinander kämpfen.
Das große Crossover-Event.
Genau, ich meine, so ziemlich wie Captain America Civil War zum Beispiel. Wir mögen Captain America und wir mögen Iron Man. Aber wir verstehen irgendwie beide Seiten
uns. Ja, aber ich weiß halt nicht, inwieweit Leute, die The Walking Dead gucken, halt auch wirklich Fear the Walking Dead gucken.
Das ist die
Frage, genau. Das Problem ist dann halt immer, dass ich so bei diesem Crossover, also ich gucke zum Beispiel total gerne The Flash, aber ich gucke halt nicht die anderen DC-Serien. Mhm. Und wenn bei The Flash so diese Crossover-Events sind, interessieren mich diese Folgen immer nicht so sehr.
Völlige Verwirrung.
Genau, weil ich dann überhaupt nicht mehr, wer bist du, warum bist du und was ist da los? Da gucke ich lieber die Einzelvideos. Und so wäre es hier, wenn die so ein großes Event daraus machen würden, weiß ich nicht, dann würde ich mich wahrscheinlich eher noch gezwungen sehen, irgendwie doch noch schnell Fear the Walking Dead aufzuholen.
Oder von mir alles zu hören, was du wissen musst.
Ja, dann erzähl mir was.
Ich bin gerade dabei, okay, ich bin jetzt wieder Hälfte zweite Staffel, ich hole jetzt wieder auf und ich muss sagen, beim zweiten Mal gefällt es mir auch deutlich besser, weil ich habe mich ein bisschen mit dem damit angefreundet, dass es eigentlich was ganz anderes ist als The Walking Dead, was es auch irgendwie soll, weil es soll nicht eins zu eins das gleiche sein. Weil wir haben diese Show schon.
Ja, eben, genau.
Und ja, ich bin gespannt, wie es da auf jeden Fall noch weitergehen wird, auf jeden Fall. Wird es zu Crossovern kommen? Wie genau das ausschauen wird außerhalb von Morgan? Keine Ahnung, aber ich bin offen dafür. Und mir gefallen die neuen angesagten Schauspieler, die jetzt mitspielen werden. Jenna Elfman wird jetzt eine Hauptrolle bei Fear the Walking Dead und Maggie Grace, Shannon aus Lost. Also ich bin gespannt. Also ich gebe der Sache definitiv noch eine Chance, weil alle sagen auch, dass Staffel 3 besser sein soll als Staffel 7 von The Walking Dead. Und das ist meine Ansage, weil Staffel 7 fand ich großartig.
Wollte gerade sagen.
Aber sie hat im Gesamten bessere Kritiken bekommen.
Okay.
Na ja, gut. Und deswegen gebe ich der Sache wieder eine Chance und bin auch gerade eifrig dabei, wieder zu gucken. Wir machen jetzt weiter, immer noch in Hilltop, und zwar jetzt kommen wir wahrscheinlich zum dramatischsten Moment dieser Episode.
Oh je.
Ja, wir brauchen ein Taschentuch.
Ja.
Die Tore gehen auf, Daryl und Co. kommen endlich nach Hause, Carol freut sich, alle freuen sich, aber naja, es wird Zeit, dass sie auch alle mit dem Tod von Carl konfrontiert werden. Und ich meine, wir haben auch hier ein Bild, es müsste euch eins unserer Hilltop-Bilder sein, ich weiß nicht welches, aber ich meine, wir haben ein Bild von einer weinenden Enid und ich finde, das passt es perfekt zusammen, die ganzen Emotionen in einem Bild. Wie fandet ihr die Szene?
Es hat mich extrem berührt, als Enid da weinend zusammengebrochen ist. Es war irgendwie auch das erste Mal, dass Enid irgendwas gemacht hat, was mich berührt hat. Und dann gleich so auf so einer Ebene. Ich fand es cool, dass, also Daryl hatte ja zwei ziemlich emotionale Momente in der Folge. Einmal, als er diesen Ausbruch hatte, als er erfahren hat, dass Dwight weg ist, wo man gemerkt hat, okay, er hat die ganzen Gefühle irgendwie tief weggeschlossen, damit er jetzt die Truppe anführen kann. Ich meine, er führt die Truppe ja an durch den Sumpf. Aber da bricht's halt aus ihm hervor, diese Angst, dass Dwight sie jetzt wieder verrät und dass er keine Selbstjustiz mehr ausführen kann, jetzt wo Dwight weg ist. Und dann der Moment, wo er halt mit Judith auf dem Arm reinkommt und man nicht mal, also man hört die Leute auch gar nichts sagen und hat diese wunderschöne Musik drüber gelegt. Das fand ich auch ziemlich schön gelöst. Und man sieht nur, dass er wieder den Kopf schüttelt und halt Carl sagt, vermutlich, und Carol ihn dann gleich in den Arm nimmt. Ich war wirklich, also es war fast so schlimm wie der Abschied von Rick von Carl tatsächlich für mich.
Ich finde es auch einfach schön, wie sich das halt durch die Folgen immer noch durchzieht, dass dieses Echo von Carl halt immer noch widerhallt und quasi wirklich auch diesem Charakter, ob Leute ihn nun mögen oder nicht, aber er ist seit Folge 1 irgendwo mit dabei gewesen und er ist einer der großen Hauptcharaktere gewesen und dass man sich immer noch irgendwie, dass man ihm halt immer noch gedenkt, auch das, was wir heute nochmal besprochen haben in der Vorbesprechung, dass man ja auch im Intro immer noch quasi seine Sequenz sieht, nur halt nicht mehr mit dem Namen Chandler Riggs. Und ich fand das hier auch sehr schön, dass halt eben nicht mehr nochmal darüber geredet wurde oder so, sondern dass man halt wirklich einfach nur die Emotionen hat sprechen lassen. Und gerade Enid, wenn sie da wirklich zusammenbricht und Maggie dann da neben ihr sitzt und sie irgendwie versucht zu trösten, es war wirklich, da hatte ich auch nochmal ein bisschen Pipi in den Augen. Es war schon echt sehr, sehr schön gelöst.
Hier schreibt Sheila, ich hoffe, wie gesagt, ich spreche das richtig aus, Chandler hat bestätigt, dass Rick den Brief an ihn von Carl noch lesen wird. Die Frage ist nur, wann? Im Finale? Ich meine, dass der weinende Rick, den wir gesehen haben, dass er den Brief liest, nachdem er sich dafür entschieden hat, nicht zu töten und dass ihm das endgültig die Tränen in die Augen treibt. Das ist meine Meinung, aber wie steht ihr dazu?
Kann ich mir auch gut vorstellen, tatsächlich, dass dieser Flash-Forward, den man ganz am Staffel, in der Staffelpremiere gesehen hat, dass das irgendwas nochmal mit Karls Tod zu tun hat und dann mit dem Brief.
Ja.
Da habt ihr es.
Einstimmig.
Und jetzt kommen wir auch noch ein kleiner Punkt. Wir hatten es davor schon mal angekratzt. Sidik ist jetzt auch in Hilfe.
Ja,
Hintergrund.
Wichtiger
das
Punkt.
Sehr wichtig für Maggie nochmal.
Möchtest und du für sagen? Gabriels Mission. Also das finde ich eigentlich so dieses Hintertürchen, was quasi zu dieser Mission, das so nach dem Motto, Gottes Wege sind unergründlich und Gabriel hat es nicht geschafft und irgendwo wurde es dennoch geschafft, einen Medizinmann zu Maggie zu bringen. Sidik meldet sich ja bei ihr quasi, ob er irgendwie helfen kann, um so für medizinische Betreuung und ja, das finde ich irgendwie ganz schön gelöst. Vor allen Dingen ist ja auch nochmal ein bisschen anders als in den Comics, wenn ich mich da recht erinnere, ist Sidik ja eigentlich mehr Handwerker und Bauarbeiter oder irgendwie sowas. Jetzt ist er hier ja so Arzthelfer, keine Ahnung, also ist nicht richtig Doktor, aber zumindest kennt er sich aus.
Medical Experience.
Ja, genau. Und wird, denke ich mal, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen, wenn Maggie ihr Baby kriegt.
Ja, ich finde das wirklich schön gelöst, dramaturgisch, dass halt bei all der Trauer um Karls Tod gibt es da diesen Moment, wo eben Sidik dann auf Maggie trifft und zu ihr sagt, habt ihr hier, keine Ahnung, Lazarett oder irgend sowas, Krankenstation und sie dann so, bist du verwundert? Und er, nee, ich will helfen, weil ich eben Medical Experience habe. Und wo man dann wirklich merkt, wo sie so kurz so ein Lächeln auf den Lippen hat, wo sie dann nochmal, also mit dem Wissen, dass sie jetzt einen Arzt, Helfer quasi da haben und dann nochmal so ihren Blick über Hilltop schweifen lässt, all diese Leute, die da gerade was aufbauen.
Naja, und vor allen Dingen, es treibt ja auch nochmal Karls Botschaft ein bisschen weiter voran, ne? Weil er sagt, okay, den Leuten helfen, vergeben und nicht sofort erstmal jeden irgendwie verjagen und anschießen, weil wenn Karl nicht gewesen wäre, hätten wir keinen Sidik, sprich wir hätten keinen Arzt in Hilltop, wir hätten niemanden gehabt, der Maggie vielleicht irgendwann in Zukunft helfen kann oder auch irgendwem anderen, der jetzt vielleicht in diesem Krieg noch irgendwie verletzt wird und das, wie gesagt, das Echo von Karl hallt noch nach.
Also wirklich, also alles, was Sidik machen wird, ist quasi auf Karls Mist gewachsen.
Richtig,
mit ihm lebt Karl weiter quasi, die Figur.
Ich würde mich auch freuen, wenn wir noch eine Episode kriegen würden, eventuell das Finale, wo die ganzen Briefe mal vorgelesen werden. Also wo wir wirklich von Charakter zu Charakter springen und ihre Briefe öffnen.
Boah, das weiß ich nicht, ob ich das aushalte.
Das wär zwar echt hart, aber für mich wäre das dann auch der Punkt, wo wir dann mit Karl abschließen können und weitermachen.
Ich denke mal, man wird vielleicht sehen, wie ein Rick die Briefe verteilt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass sie sich hauptsächlich auf den Brief von Karl an Rick aufhängen werden. Weil, gut, Enid wird da vielleicht schreiben, ja, dein Just Survive somehow hat mir irgendwie geholfen und interessiert vielleicht am Ende nicht so sehr wie das, was er seinem Vater nochmal schreibt.
Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Zum vorletzten, bevor wir wieder auf nächste Woche schauen. Und zwar das Sanctuary. Denn hier ist auch einiges passiert. Wir haben Eugene. Eugene muss Waffen bauen, also Munition herstellen. Wir haben einen zurückgebrachten Gabriel. Und wir haben natürlich mal wieder Mr. Negan himself in action. Wie fandet ihr die ganze Sequenz im Sanctuary? Andrea, fang an.
Ich finde, also jedes Mal, wenn Eugene ins Bild kommt, dann ekle ich mich so ein bisschen. Weil einfach dieser Charakter, dieser unglaublich, also er strahlt irgendwie so eine Feigheit und gleichzeitig aber auch so eine Stärke aus. So dieses um jeden Preis überleben, sich sogar den Bösen, sogar so abtrünnig werden quasi und halt für Negan und seine Sache dann auch noch die Waffen herstellen und ihn dann auch noch auf die Idee zu bringen, quasi mit infizierten Waffen, was ja ein wichtiger Punkt ist, über den wir sicher noch weiter reden werden gleich. Mich schüttelt es da immer so ein bisschen. Ich finde aber, dass was ich am spannendsten fand an dieser Sanctuary-Sequenz war, dass Negan die Geduld verliert. Dass Negan sogar sagt, okay, menschliche Ressourcen, schön und gut, aber mir ist es jetzt tatsächlich wichtiger, den Krieg mit Rick zu beenden. Mhm. was so ein bisschen dem widerspricht, was er bisher immer gepredigt hat. Da bin ich gespannt, wie sich das dann letzten Endes auflöst.
Bis ihm dann der Geistesblitz zum Schluss kommt. Und dazu kommen wir auch noch auf jeden Fall.
Mit den infizierten Waffen, meinst
genau.
du?
Genau.
Na gut, das ist aber ja so ein bisschen sehr auch Eugene. Ja, aber es ist ja auch so ein bisschen Eugenes Schuld, wenn er da...
Ja. Die Leute fangen übrigens an, ihre Version der Briefe von Karl vorzubereiten. Und ich habe hier einfach einen rausgezogen, weil er echt sehr fies ist. Aber ich fand ihn einfach sehr lustig. Deswegen, ich musste schon lachen, als ich den gelesen habe. Karls Abschiedsbrief an Enid. Seid ihr bereit?
Na, jetzt kommt's.
Warte, lass mich vorher trinken, sonst spucke ich es gleich aus. Okay, bin bereit.
Dir, Enid, leider hast du mich nie rangelassen. Deshalb sterbe ich heute als Jungfrau. Fühl dich schlecht. Bye.
Oh, sowas würde ein Karl niemals sagen,
Karl
machen.
Karl ist so ein herzensguter Mensch, der würde
wirklich
sowas nicht
schreiben. Aber kommt, ihr seht mich, ich gucke auf diesen Bildschirm, ich muss manchmal lachen, wenn ich sowas lese. Und deswegen, ja, also Fantasie habt ihr auf jeden Fall. So, nein, ich glaube, dass da schon was Nettes drin steht. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Just Survive Somehow Nummer irgendwo erwähnt wird. Aber zurück zum Sanctuary. Ich fand gerade den Moment zwischen Eugene und Negan sehr stark, den du schon letzte Woche angesprochen hast.
Habe ich das?
Hast du tatsächlich, wo Eugene sich nach Alexandria erkundigt. Mhm. Und Negan sagt, warum interessiert dich das überhaupt noch? Die haben probiert, dich in die Luft zu sprengen. Und ja, da ist ja so ein bisschen...
Wie gesagt, ich bin auch noch sehr gespannt, ob so ein Eugene im Hinterkopf doch noch irgendwie seinen Masterplan hat, um Rick zu helfen.
Ich glaube nicht.
Oder ob das, wie gesagt, als er denn das diesen Vorschlag macht mit, ja, ich baue hier dir Katapulte und wir schleudern halt, da habe ich dann auch wieder warum sagst du sowas überhaupt? Warum? Also, und da denke ich, vielleicht wird es auch, vielleicht könnte da dann wieder irgendwie ein Dwight ins Spiel kommen und ihn vielleicht eher noch davon überzeugen, dass er sich Rick anschließen soll. Aber ja, Eugene, ich verstehe, was du meinst, so diesen Zwiespalt aus Ekel und ja, eigentlich schon irgendwie versucht er ja auch nur seine eigene Haut zu retten, aber so die Art und Weise ist schon immer sehr merkwürdig.
Also ich glaube schon, dass er mit Dwight und Gabriel noch zusammenarbeiten wird, aber dass Eugene einen Masterplan hatte oder die ganze Zeit hatte, um irgendwie zurück zu Rick zu kehren,
mittlerweile glaube ich auch nicht mehr.
Also jedes Mal, wenn er was Gutes macht innerhalb des Saviors, ist das trotzdem so eine Impulsentscheidung. Also es ist nicht, dass er sagt, dass er schon lange plant, oh nein, ich werde mich gegen Negan wehren oder gegen diese Unterdrückung wehren oder für meine Freunde einsetzen. Nein, er hat ja lange genug zugesehen. Und dann gab es auch diese schöne Szene, wo er nachts einfach nicht schlafen konnte und sich richtig besoffen hat, regelrecht. Dachte er, okay, ich werde wenigstens Gabriel jetzt mal helfen zu fliehen. Ich kann das mit meinem Gewissen nicht machen. Er hat ein Gewissen, aber seine Feigheit überwiegt halt.
Ja, also seit wir die Figur kennen, macht er ja, wenn er wirklich in der Not ist, macht er das, womit er am einfachsten glaubt, überleben zu können. So, das hat er ja schon gemacht, als er damals auf Abraham traf, wie man später bitter erfahren hat mit der Lüge. Genau, und das wird er auch weiterhin machen. Der hat keinen Masterplan, der wird einfach das machen, wie er seine größtmöglichen Überlebenschancen sieht. Und vielleicht und ist
Ende
das
gewinnt
auch
er das Spiel um
Rick.
Den Thron.
Ja, Game of Thrones ist übrigens nur ein Sequel zu. Genau. Habt ihr auch mal ein Video gemacht, irgendwie sowas in der Art? Nein, das ist nach der Postapokalypse spielt oder irgendwie so. Irgendein Video hattest du auch mal mit Zombies.
Ja, zu Game of Thrones.
Ja,
genau. Aber es hat nichts mit The Walking Dead zu tun.
Ich habe alles durcheinander gebracht.
Ich wollte gerade sagen.
Schande über mein Haupt. aber wir kommen jetzt zu einer, finde ich, der entscheidendsten Szenen. Und zwar gerade die Comicleser wurden hörig. Ich saß wirklich neben meinem Kumpel Max und meinte, oh nein, jetzt passiert. Der Weihnachtsmann ist da. Und zwar, Negan kommt eine Idee. Direkt kann er wieder grinsen. Er tunkt seine Wappen, also vor allem Lucille, in Walker-Gedärme.
In der Walker-Wange vor allem.
Genau, das war schön, wie er das so schön streichelt.
Ja, das war eine schöne Szene.
Romantiker, ne? Da haben wir auch ein Bild auf jeden Fall von Negan und seiner geupdateten Lucille.
Gepimpt.
Genau. Könnt ihr mich jetzt nochmal aufklären? Ich meine, ich weiß, was passiert, aber könnt ihr den Zuschauern nochmal sagen, was es damit auf sich hat?
Das überlasse ich mal Sebastian.
Naja, wie gesagt, es ist eine Idee, die der Comic Negan ja auch schon hatte. Quasi alle Waffen, also jetzt nicht nur Lucille, er hat es jetzt nur mit Lucille gemacht, aber Plan dahinter ist quasi alle Macheten, Messer, auch die
Pfeile.
Kugeln, alle Pfeile, alles irgendwie, was man hat, halt mit diesem, mit Walker-Blut und was weiß ich nicht, zu infizieren, zu beträufeln, um halt die, selbst die kleinste Verletzung eigentlich schon tödlich werden zu lassen. Also ich meine, wir wissen ja, dass wir alle dieses, also wir alle Leute bei The Walking Dead dieses Virus in sich tragen, aber quasi mit dieser, sobald sie quasi von einem Walker angefallen werden, sind sie halt eigentlich schon tot.
Und ja, weil dann in dem löst Sinne, das Fieber aus.
Genau, und in dem Sinne würde jetzt quasi schon ein kleiner Kratzer von Lucille ausreichen, um das Todesurteil für den oder diejenige zu besiegeln.
Ja, und im Comic ist es halt so, Negan will halt trotzdem eigentlich nur einen töten und das ist Rick. Weil sie sagen, wenn ich jetzt Rick töte, der eigentlich das Einzige ist, was diesen Leuten noch Hoffnung gibt, ja, ist es vorbei. Und er beauftragt Dwight
damit. Ach, das ist das mit dem Pfeil?
Das ist im Comic, ja, genau. Und Dwight schießt tatsächlich einen Pfeil in Rick. Vielleicht ist das auch seine Wunde, die wir gesehen haben in der Vorschau.
Vielleicht.
Aber Dwight hat seinen Pfeil absichtlich nicht vergiftet. Das heißt, Negan kommt ein paar Tage später, lacht sich einen ab, denkt sich, ja, Rick ist eh tot und schreit sowas wie, ja, ich nehme euch alle zurück, ihr dürft gerne wieder alle für mich arbeiten. Auf einmal kommt Rick raus und der, warum lebst du noch? Und das leitet dann auch so ein bisschen das Finale ein zwischen Negan und Rick, weil wirklich 5 Minuten später ist dieser Krieg vorbei.
Da habe ich heute auch eine Fan-Theorie dazu gelesen, die Red-Eye-Rick-Fan-Theorie, weil in der Szene, guter Name, in der Szene, wo er da am Baum lehnt, hat er ja so wieder mal, eigentlich ewig fast immer, so richtig verheulte rote Augen. Und diese Wunde an der Hand, also diese blutende Hand, wo du ja noch meintest, vielleicht kommt es daher, dass er wen anderen verletzt hat. Ich bin davon überzeugt, dass das eben eine Wunde ist von einer Waffe, von der er, wie in den Comics, denkt, dass sie vergiftet ist, ist sie aber nicht.
Ja.
Und er sieht quasi so sein Leben an sich vorbeiziehen, das aber noch lange nicht zu Ende ist. Ich kann mir vorstellen, dass das diese Szene ist.
Vielleicht auch eine sehr emotionale Szene wieder mit Karl und allen drum und dran.
Und vielleicht wissen die Zuschauer selber nicht, ob es infiziert war oder nicht. Keine Ahnung, was sie sich da ausdenken für einen Cliffhanger.
Ja, also das ist definitiv, also so läuft es definitiv im Comic. Aber wie gesagt, die Serie neigt ja dazu, uns dann so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Bestes Beispiel ist Carl. Bestes Beispiel war der alte Rick mit dem Bart, den es ja so tatsächlich in der Zukunft gibt, mit einem lebendigen Carl.
Das war echt fies.
Das war wirklich gemein, weil wir dachten uns alle, oh, wie geil, ihr teast uns das jetzt an und wir sind die Klugen, weil wir die Comics gelesen haben. Nein, wir wussten nichts. Also keiner von uns. Wir hatten alle Ideen. Keiner von uns, also wenn ihr euch die erste Sendung noch mal anschaut, keiner von uns hat es ja richtig erraten.
Nee.
Also du dachtest, es ist eventuell eine nette Traumvision von einer eventuellen Zukunft von Rick. Aber dass das der letzte Wunsch einfach von Carl ist, weil niemand von uns hätte damit gerechnet, dass Carl stirbt.
Eben, das war glaube ich der große Fehler, dass wir alle gedacht haben, dass Carl definitiv safe ist.
Ja. Ja.
Und jetzt haben wir das auch noch durch und es bleibt uns noch eine Frage, wie jede Woche, und zwar, wie geht es weiter? Und an dieser Stelle, mögliche Spoilerwarnung für nächste Woche, ja, weil wir haben nur das Promomaterial für die nächste Episode gesehen. Die nächste Episode haben wir natürlich noch nicht komplett gesehen, weil sie gibt es noch nicht zu sehen. Ja, das sieht mal in einer echt actiongeladenen Episode aus.
Das könnte auf jeden Fall irgendwie so mit einer der heißesten Folgen der zweiten Hälfte werden.
Es ist ja wirklich, also was man im Trailer und in dem Clip sieht, es ist ja wirklich jeder auf Anspannung und jeder auf Anschlag, gleich geht's los, beziehungsweise ist mitten im Gange. Wir sehen ja, dass Negan auf Rick trifft in der Kanalisation oder so. Auf jeden Fall ist es dunkel.
Es ist sehr dunkel, ja.
Rick hat auf jeden Fall ein Feuerzeug in der Hand. Negan klopft irgendwelche Sprüche, wie immer. Genau, und Simon und Dwight sehen wir.
Das sieht ja so aus, als würden die Saviors irgendwie in einem Konvoi Richtung, keine Ahnung, Hilltop wahrscheinlich fahren. Und Rick in seinem SUV schubst quasi Negan in seinem coolen Mustang irgendwie so von der Straße. Und dann gibt es ja noch diese coole Verfolgungsjagd. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr aufregend aus. Und Dwight und Simon sitzen in einem Auto und Simon lässt das Ganze ja alles so ein bisschen geschehen. Er sieht ja, dass das Auto kommt, aber macht nichts. Und wo ich mir halt auch wieder denke, okay, dieser Simon wird vielleicht eher noch der Untergang für den Serien-Negan werden, als es irgendwie in den Comics der Fall ist.
Ja, ich meine, Simon wurde ja für die Serie erfunden. Den haben wir ja gar nicht in den Comics. Und wie gesagt, das Coole, was ich daran finde, sind zwei Sachen. Erstmal, man sieht Negan ängstlich. Das haben wir bisher noch nicht gesehen in der Serie. Wir hatten schon einen emotionalen Negan-Moment, als er damals mit Gabriel eingesperrt war. Aber als er da am Steuer ist und sieht, dass Rick hinter ihm ist, wie ein Wahnsinniger, und sagt, ich mach dich jetzt tot. Das reicht. Ich habe es schon häufig genug gesagt.
Ja, und vor allen Dingen, weil er in dem Augenblick auch komplett alleine
ist. Ja, er hat keine Rückendeckung von seinen Saviors. Das war das eine, was ich sehr geil fand. Und das zweite war, du hast es schon erwähnt, Simon. Simon sagt sowas wie, ja, das ist nichts Besonderes, Negan kann sich schon drum kümmern, bla bla bla. Und lehnt sich zurück und fängt an zu grinsen nach dem Motto, gleich ist Negan weg. Was bedeutet Ding, 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 ich bin der neue Chef des Saviors. Also ich denke, da kommt einiges auf uns zu und das haben wir auch wirklich verdient. Und ich glaube, dass Simon aber damit auch sein Todesurteil unterschreibt, weil Negan wird ihn richten.
Das hat er sowieso gemacht in dem Moment, wo er die ganzen Müllmenschen umgebracht hat.
Ja.
Ja gut, das ist ja auch noch nicht rausgekommen.
Ja.
Also zumindest weiß Negan das ja noch nicht.
Deswegen, das ist nämlich die Sache. Er weiß es ja noch nicht. Wir hatten ja theorisiert, dass sie es herausfinden könnten durch die blaue Farbe. Weil da die Kamera ja so schön raufgezoomt hat. Einmal auf Simons Schuhe, einmal auf Negans Schuhe, Ricks Schuhe. Ja. Aber sollte er dadurch nicht hellhörig werden, sollte er das nicht herausfinden. Aber ihm wird klar, dass Simon fast dafür gesorgt hätte, dass Rick ihn umbringt, dann ist Simon endgültig dem Tode geweiht und auch verdient, obwohl ich den Charakter in seiner Abscheulichkeit irgendwie genieße. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht.
Doch, total. Gerade war das die letzte Folge mit den Müllmenschen, wo er die alle umgebracht hat? Ja. Diesen Monolog, den er da gehalten hat, das war einfach nur, es hat so viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzusehen beim Böse sein, beim abtrünnig sein quasi.
Ich habe noch nie jemanden so geil das Wort Bullshit schreien hören.
Tatsache.
Also in der Filmgeschichte überhaupt Bullshit noch nie so schön geschrien wie in dieser Szene. Guckt euch die Szene nochmal an, sagt mir, dass ich Unrecht habe. Das wäre es jetzt eigentlich.
Ich finde eine Sache noch zur nächsten Folge. Es gibt auch einen kurzen Moment im Trailer, wo man Michonne und Maggie gemeinsam sieht. Und darauf freue ich mich auch schon. Das ist auch so eine Konstellation, die ich total gerne mag und man auch wirklich schon lange nicht mehr gemeinsam in Action gesehen hat. Keine Ahnung, letzte Staffel wahrscheinlich irgendwann mal.
Schon ein bisschen her.
Letzte Staffel, glaube ich, hatten die wirklich nur die Szene zusammen, als die alle gezwungen wurden zu knien. Weil dann ist ja Maggie direkt nach Hilter. Und zum Schluss waren alle halt vereint in Alexandria, aber das hat Michonne schon gar nicht mehr mitbekommen. Weil die wurde ja bewusstlos da geschlagen und ist von der Scavenger-Crew. Deswegen hat sie das gar nicht mitbekommen. Das heißt, Maggie und Michonne hatten schon lange keine Szene.
Allgemein, dass jetzt wirklich alle, wirklich alle Charakter jetzt an einem Ort.
Die noch leben.
Die noch leben, ja. Karl ist leider nicht unter uns. Und da gab es auch eine Szene im Trailer, wo Rick vor einem Grab kniet.
Stimmt, ja.
Und ich habe nicht verstanden, was ist das für ein Hilltop-Grab? Ist das vielleicht Glenn?
Ja, also Hilltop sind Glenn und Abraham.
Glenn und Abraham.
Die wurden ja beide in Hilltop begraben.
Genau, dann war es wahrscheinlich Glenn.
Haben ja Sascha und Kunde. Ja. Und es kann ja auch sein, weil wenn es noch ein singuläres Grab ist, es ist auch möglich, dass es Sascha ist. Also, die sich ja für die Gruppe geopfert hat und sogar zur Waffe gemacht
haben. Ja, gut, aber Sascha, das war ja in Alexandria.
Da ist sie gestorben.
Ja,
aber es kann ja sein, ich würde mich nicht wundern, wenn Maggie ihren Leichnam mit nach Hilltop gebracht hat und ihn neben Abraham begraben hat, weil das gleiche haben sie ja.
Gut, aber gut, ich weiß nicht, ob man in der ganzen Hektik und Panik noch den Leichnam der guten Freundin von Abraham irgendwie mitschleppt. Also das halte ich vielleicht ein bisschen für utopisch, aber gut, wir werden es nächste Woche sehen.
Genau, also da, und jetzt hätte ich noch einfach mal eine persönliche Frage. Ich eine gar nicht jetzt am Chat, sondern an euch. Das haben wir nämlich früher mal bei Game of Thrones gemacht, weil es sich so langsam dem Ende zuneigte, dass wir jetzt so die letzten Vorhersagen machen, wen es in dieser Staffel noch treffen wird. Ich habe drei Namen auf meiner Liste.
Drei Namen auf deiner Liste. Ja. Ich bin irgendwie, mittlerweile bin ich, jetzt wo die Gruppe auch wieder zusammen ist, bin ich mittlerweile so investiert in diese Charaktere. Ich will dir auch gar keine Namen nennen, weil dann gebe ich mir letzten Endes noch selber die Schuld, wenn die dann auch wirklich sterben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den großen A-Listern ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Rick, Daryl, Carol oder Maggie oder Michonne erwischt. Also die fünf.
Bei Maggie bin ich mir auch nicht sicher, aber nur wegen was hinter den Kulissen.
Ja, klar, aber das finde ich halt auch. Ich
aber auch nicht. Also selbst wenn die Sachen hinter den Kulissen so sind, dann werden sie glaube ich, auf irgendeine andere Art und Weise rausschreiben. Also weiß nicht. Weil ich glaube, das wäre so der letzte große Fanaufschrei schlechthin, so wenn sie jetzt Maggie auch noch irgendwie wegkillen. Also dann, keine Ahnung, dann soll sie mit irgendwo anders hinschicken oder so.
Also auf meiner Liste stehen Gabriel, Tara und eventuell, je nachdem, wie es jetzt in der anderen Serie weitergeht, Morgan. Weil sollte Morgans Geschichte weitererzählt werden, natürlich stirbt er dann nicht. Und deswegen, in Interviews ist Lady James so vorsichtig. Ihn wurde gefragt, also geht deine Geschichte jetzt weiter oder bist du tot oder spielst du dich davor oder sonst was? Und er grinst immer jedes Mal und sagt, ihr werdet sehen.
Aber was soll er denn auch sonst machen?
Also ich
glaube, Simon übrigens, der zählt nicht, weil er ist kein Hauptroller, aber ja, er stirbt.
Den haben wir schon abgehakt.
Der lebt schon nicht mehr. So.
Ja gut, aber von den Hauptrollen würde ich, also mein Tipp wäre vielleicht, dass tatsächlich Henry stirbt.
Oh, das Kind ist ja hart.
Dann, noch ein kleiner
dann
Junge.
Dann würde ich vielleicht auch irgendwie auf vielleicht sogar Tara tippen. Mhm. Und einen dritten, schwierig. Vielleicht Rosita. Tatsächlich, ja, Rosita weiß ich gar nicht mal, die ist so im Hintergrund. Ich weiß nicht, könnte mir vielleicht tatsächlich sogar Dwight vorstellen.
Jetzt schon Dwight?
Ja.
Das würde ich krass finden, aber Dwight den Heldentod zu geben, würde ich schon irgendwie fast richtig finden. Obwohl ich den Charakter richtig gerne mag. Ich weiß nicht, wie er zu Dwight steht. Ich liebe Dwight. So, mittlerweile. Ja, also ich habe ihn so gehasst.
Ja.
Von Liebe würde ich nicht sprechen. Ich finde,
es ist sehr schon ein fragwürdiger cool. Charakter.
Ja, aber es ist ein sehr interessanter Charakter.
Ja. Einfach, also. Ambivalenter Charakter halt. Das sind eh die spannendsten.
Und der spielt es halt auch echt super. Mhm. Erst recht, als wir ihn das erste Mal gesehen haben, wo er noch auf der Flucht war, hatte ich gar keine Ahnung, wie ich ihn einordnen kann. Da wusste ich auch nicht, dass es der Dwight aus der Serie sein wird. Mhm. Als wir ihn dann gesehen haben, war er irgendwie das pure Böse. Also das pure Böse. Und jetzt, so seitdem wir ein bisschen mehr aus seinem persönlichen Leben mitbekommen haben, ist er für mich auch so eine Wildcard in der Hinsicht. Ich meine, ich benutze mal Lost-Metaphern, weil Lost meine Lieblingsserie überhaupt ist. So, und ich habe Morgan schon mal verglichen mit John Locke. Weißt du, der ist so eins mit seiner eigenen Welt und so. Für mich ist Dwight so ein bisschen der Desmond-Charakter. Und zwar, er ist, in der Hinsicht.
Das darfst du niemandem sagen, dessen Lieblingscharakter aus Lost Desmond ist.
Mein Lieblingscharakter ist Desmond.
Meiner auch. Nein. Ich meine nicht
dass, Eve, was tust du uns hier an?
Nicht, dass die sich charakterlich ähnlich sind. Sondern, dass er zur Gruppe hinzukommt, dass er seine ganz eigene Story hat und dass bei ihm sich alles um eine Frau dreht, die er jetzt lange nicht mehr sehen wird, wie Sherry, und bei dem anderen war es Penny.
Oh, das ist aber ein bisschen sehr weit hergeholt, weil Desmond war ja wirklich noch super vernarrt in seine Penny und hat ja alles eigentlich wegen Penny getan, und bei so einem Dwight habe ich so das Gefühl, der kann sich selber schon gar nicht mehr daran erinnern, dass er irgendwo vielleicht oder vielleicht auch noch nicht irgendwie Sherry hat, also... Ja, weiß nicht. Der Vergleich hinkt, zumindest in meinen Ohren und in deinen, glaube ich, auch ein bisschen sehr, aber...
Aber du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du damit sagen möchtest. Ja, ja gut.
Ich hoffe, dass Dwight nicht stirbt. Nicht, weil ich sehr an dem Charakter hänge, sondern weil der für mich irgendwie den Bogen noch nicht... Also, er hat irgendwie seine Entwicklung noch nicht komplett vollzogen. Ich finde... Es wäre viel zu früh, ihn sowas wie einen Heldentod sterben zu lassen, weil es einfach, also wie gesagt, vor in der Serien-Timeline war der vor ein paar Wochen noch ein wirklich, wirklich ekliger Bösewicht, der einfach mal gute Leute, kaltblütig mit dem Pfeil von hinten in den Kopf geschossen hat. Und dann jetzt ein paar Wochen später, nur weil er Negan hasst, und aus keinem anderen Grund ist er ja bei den anderen.
Heldentod. Also wenn, könnte ich mir halt wirklich irgendwie vorstellen, dass seine ganze Verratsgeschichte noch rauskommt und ihn vielleicht so Negan halt dann direkt exekutieren lässt. So nach dem Motto, okay, du warst mal sowas wie meine rechte Hand, du hast mich verraten. Ich habe das jetzt rausgekriegt und weil vielleicht findet so ein Simon das auch noch raus und versucht das irgendwie gegen ihn zu verwenden, um seine eigene Macht noch so ein bisschen zu stärken.
Das finde ich.
Da werde, ja. Also ich rede jetzt nicht mal unbedingt von Heldentod, sondern halt wirklich einfach so Exempel statuieren.
Ich will noch die letzten Kommentare hier vorlesen, weil wir überziehen heute ganz schön.
Stimmt, ja.
Also einmal, TA Black ist sich einig, dass wir definitiv mal einen Lost Talk zu dritt machen sollten.
Gerne, total gerne.
Und dann reden wir nicht über Dwight.
Ich wäre ehrlich gesagt sehr dafür. Ich habe jetzt auch einen zweiten Kommentar. Oh ja, Lost Talk. Müssen wir schauen.
Schon 6-mal gesehen.
Ich auch. Ich bin offen, ich bin absolut offen dafür, aber ich muss das natürlich hier noch ein bisschen...
gefühlt einmal pro Jahr mindestens.
Ich auch. Aber ich muss das noch irgendwie absegnen lassen. Ich persönlich wäre dafür.
Ich auch. Ich bin sofort dabei.
Ich bin sofort dabei. Hallo Lost.
Wir wären zu dritt dabei und ich bin auch einer der wenigen, die das Ende mögen.
Ich liebe das Ende.
Das ist großartig.
Dann müssen wir aber auch jemanden einladen, der die Serie nicht mag und das Ende hasst, dann wird das ja.
Ja, aber dann schlagen wir den vor der Kamera zusammen. Und eine Frage hier war noch an mich gerichtet von Little Red Rum. Wo war die denn hier? Ah, hier. Hey Eve, was glaubst du, wird aus Gregory? Well, er, meiner Meinung nach, überlebt er diese Staffel noch. Ja. In den Comics spielt er ja auch noch eine Rolle, also wieder Spoiler für die Comics, aber irgendwann, nachdem eigentlich eine heile Welt ist und Rick es wirklich geschafft hat, dass Töten wirklich gegen die Moral dieser Gruppe ist und sie es gar nicht mehr machen, plant Gregory, Maggie zu vergiften. Und Maggie sieht ein, dass so ein Gregory in gewisser Weise noch gefährlicher ist als ein Negan, weil... niemand wird mehr Sympathien gegenüber Negan haben. Negan ist ein Arschloch, aber der auch offen damit umgeht. Der haut dich mit einem Schläger zum Mus und lügt dich nicht an. Gregory ist einer, der rumschleimt und intrigiert und dann auf eine feige Art und Weise probiert, dich aus dem Verkehr zu ziehen. Und deswegen lässt Maggie gegen Ricks Regeln Gregory erhängen.
Obwohl ich da mir vorstellen könnte, dass das vielleicht auch schon früher kommt, weil ich meine, Maggie lässt ja jetzt... gefangene Saviors so in Paaren rausgehen zum Arbeiten und sowas alles. Und ich könnte mir echt so vorstellen, dass so eine feige Sau Gregory da noch vielleicht eher irgendwie was versucht und
Maggie ihn dann niederstreckt?
Oder vielleicht sogar...
Also wenn er stirbt, finde ich, muss er durch Maggie sterben.
Ja.
Ich finde kein anderer Charakter sollte ihn töten. Genauso wie ich damals der Meinung war, dass wenn Dwight stirbt, also als er noch wirklich böse war, kein anderer außer Daryl sollte ihn töten. Mhm. Und Negan. Sollte Negan getötet werden, kein anderer außer Rick. Also so, das ist so meine Meinung. Letzte Frage. Fear the Walking Dead Live Talk wäre auch cool. Wie gesagt, es wird definitiv Content zu Fear the Walking Dead geben. Ich hole gerade auf. Ich weiß nicht, wie es mit dir ausschaut.
Ich habe noch nicht angefangen aufzuholen, aber ich habe die erste Staffel habe ich ja schon gesehen. Das heißt, ich kann direkt bei der zweiten einsteigen oder ich gucke gleich erst nur die dritte, weil die soll ja so gut sein. Ich werde auf jeden Fall aufholen.
Also ich möchte pünktlich zur vierten Staffelpremiere werden definitiv Videos kommen. Das verspreche ich hiermit hoch und heilig. Ob die jetzt in dieser Live-Form sein werden oder ein Greenscreen-Format, wenn Andrea aufholt, sage ich mal so, würde ich auch gerne was mit ihr zusammen machen wöchentlich, wenn sie da dabei wäre. Es wird definitiv irgendeine Form von Format geben. Das verspreche ich euch hiermit hoch und heilig. So, ja, wir sind jetzt am Ende der Sendung angekommen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich erstmal bei meinen großartigen Gästen. Angefangen bei Andrea, dritte Mal in Folge hier. Wirklich super.
Jawohl.
Danke dir. Super mitgemacht, wie immer. Sebastian.
Danke, dass ich da sein darf.
Ja, und der wichtigste Dank ist, also na, erstmal noch an die Regie. Danke, dass ihr wieder so gut mitgemacht habt und hier wirklich, das ist übrigens unser guter Rob, okay? Rob ist der Beste und hier an Rob. Und natürlich an euch. Ihr seid diejenigen, die diese Sendung am Leben
halten. Seid das Salz in der Suppe.
Ja, ihr seid diejenigen, die diese Sendung am Leben erhalten und die sie zu dem machen, was sie ist. Wir würden es ohne euch schon lange nicht mehr machen. Also wenn ihr nicht so eifrig mit dabei wärt und so mitmachen würde, hätten wir das eventuell schon eingestellt. Aber nein, ihr zeigt uns, ihr habt Lust und wir haben auch Lust, mit euch zu interagieren. Deswegen vielen, vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche. Eine letzte Sache an The 107. Du hast letzte Woche dieses wunderschöne Malbuch gewonnen. Wir würden es dir sehr gerne zuschicken, aber ich weiß nicht, wer du bist. Du hast dich nicht bei mir gemeldet. Ich brauche deinen Namen und ich brauche deine Adresse, dann kann ich dir das wirklich schicken. Das gehört dir.
Weil sonst nehme ich es und ich mal über die Linien drüber.
Jetzt oh gleich. Gott, melde dich!
Ich will es echt nicht an Sebastian geben. Aber keine Angst, also wie gesagt, falls hier vielleicht jemand in der Community ihn kennt, ne, das gehört ihm. Bitte melde dich bei uns. Ich bedanke
bitte
mich
melde
noch.
Dich.
Ja, genau, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich bei euch allen. Ihr wart super. Ich hoffe, ich war okay. Und ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Da geht es dann um Episode 12.
Ciao, ciao. Tschüss!
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.